Ich arbeite seit 2021 in meiner Firma, in der Diakonischen Stiftung Ummeln, im Qualitätsmanagement. Seitdem gehen mir einige Kollegen aus dem Weg. Ich bin also nächstes Jahr 25 Jahre da, aber seit ich im Qualitätsmanagement arbeite, gehen mir einige aus dem Weg. Denn als Quali-Manager bin ich für sie der Spielverderber. Ein Spielverderber bin ich für die Kollegen, die gesetzte oder erarbeitete Standards, siehe, bei den weißen Schuhen, neu gekauft, was hat die Mama gesagt? Einmal die Woche putzen. Das war der Standard, gesetzt von der Chefin. Die gesetzten Standards nicht akzeptieren und lieber ihr eigenes Süppchen kochen wollen. Naja, das mag ja so sein mit dem Standard, aber ich mache das immer so. Und das funktioniert ganz gut. Ja, was soll man dazu sagen? Qualitätsmanagement hat viel mit Standards, mit Regeln, mit Routinen und auch mit Prüfungen zu tun. Und ich als Qualitätsmanager bin dann der, der alles in Normen und Standards und Regeln packt und die praktische Arbeit verkompliziert. Meinen die Kollegen jedenfalls. Dabei sind Standards, Regeln und Routinen gar nicht immer so schlecht. Sie haben ja ihre Funktion. Sie können das Leben vereinfachen. Sie können Struktur geben, nicht nur in der Arbeit. So eingeübte Routinen können einfach so abgespult werden, ohne darüber nachdenken zu müssen. Das spart jede Menge Energie. Übrigens erkennt man Standards oft am Wort Mann. Mann macht, morgens steht Mann auf. Wenn man sich zum ersten Mal begegnet, stellt man sich vor. Man soll, zumindest in Deutschland, mittags warm essen. Man soll nicht länger als 25 Minuten predigen. Wenn das Einhalten der Standards selbst allerdings zum eigentlichen Ziel wird, also wenn die Form, wenn der Rahmen wichtiger werden als der eigentliche Inhalt, dann läuft da irgendwas schief. Morgens steht man auf, aber nicht, wenn man Nachtschicht hatte. Warmes Mittagessen kochen kostet Zeit und Equipment in der Vorbereitung, die dann gegebenenfalls an anderer Stelle fehlen. Ein komplexes Thema kann in 25 Minuten Predigt nicht genügend betrachtet werden. Der Inhalt der Predigt bleibt dann nur an der Oberfläche. Jetzt eine Frage an euch. Was ist eigentlich Qualität? Christian, du bist mal still. Da sind wir beide sind Kollegen, ne? Ja. Nicht in derselben Firma, aber im Dienst. Ja, was ist Qualität? Bitte? Der eine so, der andere so. Ja, ich sage es mal, die offizielle Bezeichnung von Qualität. Qualität ist ein Satz inhärenter Eigenschaften eines Objekts oder einer Dienstleistung. Klar, ne? Wunderbar, ja. Inhärent heißt so viel wie innewohnend, also was ganz typisch für dieses Objekt ist, unverwechselbar. Der Gegensatz von inhärent ist dann vielleicht zugeordnet, exhärent, zu außen zugeschrieben. Das ist alles Theorie. Ich habe euch was mitgebracht. Ihr seht mich nicht, ne? Oder etwas. Was sind die inhärenten Eigenschaften einer Kugel? Was macht denn eine Kugel zu einer Kugel? Die ist rund und noch eine zweite Eigenschaft. Ja, alles gehört alles zu rund. Sie ist ein Körper. Auch das ist nicht zwingend notwendig. Also, es gibt zwei Eigenschaften, die eine Kugel zu einer Kugel machen. Erstens ein Körper, stellt mal eine Kugel auf dem Bildschirm dar. Ne? Also eine Kugel muss einen Körper und zweitens, eine Kugel ist rund. Das heißt, alle Punkte der Oberfläche haben genau den gleichen Abstand zum Mittelpunkt. Was macht eine Kugel zur Kugel? Oder der Ball, der steht jetzt auch mal für eine Kugel. Ne? Der Ball ist rund, er ist ein Körper und alle Punkte der Oberfläche, egal ob die schwarzen oder die Augen, haben alle den gleichen Abstand zum Mittelpunkt von der Kugel. Es ist vollkommen egal, ob die Kugel oder ob der Ball jetzt groß ist oder klein ist, ob er schwer ist oder leicht ist, ob er sauber ist oder schmutzig, aus Eisen oder aus Schaumstoff oder hier aus Gummi. Es ist egal, ja, ob er voll ist, ob er hohl ist oder gefüllt ist bis zum Ende. Eine Kugel macht zu einer Kugel nur diese beiden Eigenschaften. Körper und alle Punkte sind gleich weg vom Mittelpunkt. Ich habe noch was mitgebracht. Ist das auch eine Kugel? Ist eine Kartoffel, ne? Aber warum nicht? Ist eine Ellipse, ist nicht ganz rund, ne? Aber das ist doch rund. Nicht jeder Punkt hat den gleichen Abstand zum Mittelpunkt. Ne? Der Radius ist nicht immer gleich. Ja. Und die Kiste ist auch ein Körper. Aber ist auch nicht rund. Ne? Tja. Qualität an sich, habe ich gelernt, Qualität an sich ist vollkommen neutral. Bleiben wir mal bei dem Ball. Ob der Ball hier eine gute Qualität hat oder eine schlechte, das hängt davon ab, wofür ich ihn brauche. Und damit kommen wir zu den zugeschriebenen, den exhärenten Eigenschaften. Wenn ich mit kleinen, hibbligen Kindern im Wohnzimmer Fußball spielen möchte, ist am besten ein Schaumstoffball geeignet. Ne? Im Flur kann man vielleicht schon mal diesen hier nehmen, wenn da die Lampen irgendwie ordentlich festgemacht sind. Wir haben mal im alten Gemeindehaus Fußball gespielt, im Saal oben in der Jugend und haben mit dem Ball dann die Boxen abgeschossen, die Lautsprecherboxen. Musste ich dann der Technik irgendwie sagen. Es war nicht schön, aber wir hatten dann Spaß an dem Abend. Ja. Und wenn man ja, in der Bundesliga ein Tor schießen will, dann ist selbst dieser Ball nicht geeignet. Dann braucht man einen zertifizierten Ball, ne? Von der Fußballliga, damit man auch wirklich einnetzen kann. So heißt es doch so schön. Ne? Qualitätsmanagement, habe ich gesagt, hat ganz viel zu tun mit Zählen, mit Messen und mit Vergleichen und Prüfen. Wenn man Qualitätsmanagement ernst nimmt und anwendet, dann kann man nicht so ohne weiteres lügen und betrügen. Mit Qualitätsmanagement kann man ganz gut echt und unecht, Wahrheit und Lüge unterscheiden. Ist das jetzt wirklich ein Ball oder sieht der nur so aus, wenn man nicht genau hinguckt? Seitdem ich im Qualitätsmanagement arbeite, ist mir aufgefallen, dass auch in der Bibel ganz viel Qualitätsmanagement steckt. Und seit mir das bewusst ist, komme ich aus dem Staunen nicht mehr raus. Wir haben tatsächlich ein himmlisches Qualitätsmanagement mit Gott als Qualitätsmanager. Ich finde das faszinierend. An drei Bereichen möchte ich das einmal deutlich machen. Wir fangen mal mit dem ersten Bereich an, mit der Messbarkeit. Gott. Ein Freund fragte mal, kann man Glauben eigentlich messen? Wir Anwesenden hielten zunächst die Luft an. Oh, was sollten wir auf diese Frage antworten? Christen neigen in Glaubensfragen dazu, zu relativieren. Ja, Glauben ist Herzenssache. Das spielt sich ganz tief in unserem Innen ab, in der Persönlichkeit. Wir können den Leuten nur bis vor die Stirn sehen. Glauben kann man nicht messen. Eine andere Aussage ist, Gott kann man nicht beweisen. An Gott kann man nur glauben. Wenn man Gott beweisen könnte, dann wäre das Wissen, aber kein Glauben. Man kann Gott nicht messen, beweisen. Ist das wirklich so? Machen wir es uns damit nicht zu einfach? Ich bin der festen Überzeugung, Gott und den Glauben an ihn kann man sehr wohl messen. Auch mit den Kriterien aus dem Qualitätsmanagement. Ist euch bewusst, was Gott am Ende, jetzt kommt der Bibeltext, ist euch bewusst, dass was Gott am Ende eines jeden Schöpfungstages gemacht hat? Ich lese mal 1. Mose 1, 1 bis 10. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster über der Erde, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste, schied das Wasser unter der Feste vom Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich Wasser unter dem Himmel. Und an einem Ort, das sammle sich Wasser unter dem Himmel an einem Ort, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Sammlung von Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Okay, danke. Beim Einstieg habe ich erklärt, dass Qualitätsmanagement ja ganz viel mit Zählen, mit Messen, mit Vergleichen zu tun hat. Es geht um konkrete, um nachprüfbare Ergebnisse. Und um die verlässlich zu bekommen, brauche ich zwei Dinge. Ich brauche einen objektiven Nachweis, das weiß Christian wieder, was das ist, und ich brauche ein geeignetes Messmittel. Und Gott sah, dass es gut war. Gott hat seine göttlichen Augen aufgemacht und beobachtet. Im Schöpfungsbericht steht nicht, Gott hatte ein gutes Gefühl dabei oder Gottes Bauchgefühl sagte ihm, das passt schon. Gott hat die Augen aufgemacht und wahrgenommen, welch wunderbare Dinge er geschöpft hat. Gott sah, dass es gut war. Gott hat übrigens, als er die Welt erschuf, ganz nebenbei alle nachprüfbaren Naturgesetze definiert. Er hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass abgebrochene Äste oder abgesägte Äste von einem Baum immer nach unten fallen. Er hat dafür gesorgt, dass Eier nach 10 Minuten Kochen immer hart sind. Er hat dafür gesorgt, dass Eisen immer bei genau 1538 Grad Celsius und Kohlenstoff bei genau 3550 Grad Celsius schmilzt. Gut, mit dem Kohlenstoff, wenn er nicht vorher unter Sauerstoffeinfluss als Holzkohle auf dem Grill gelandet ist und die Würstchen ordentlich heiß gemacht hat. Ne? Gott hat die Realität physisch gesehen, quasi als objektiver Nachweis. Und er hat sie verglichen mit seinem Plan. Und welches Ergebnis hatte der Vergleich? Und Gott sah, dass es gut war. Hier kommen die zugeordneten Eigenschaften, die die Eignung für etwas im Blick haben, zum Tragen. Er sah, das ist der Nachweis, dass es gut war. Das ist die zugeschriebene Eigenschaft. Ich wollte, dass es gut wird. Und es ist gut geworden. Hatte Gott bei der Schöpfung einen Plan für den Soll-Ist-Vergleich? Nächste Folie, Vers 26 und 27 im 1. Mose steht. Und Gott sprach, Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Das ist doch mal ein Plan, ne? Und der erste Schöpfungsbericht schließt nach der Schaffung des Menschen mit Vers 31. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Danke. Ich muss hier eines ganz deutlich sagen und bitte jetzt schon um Entschuldigung, wenn ich dem einen oder anderen zu nahe trete. Da können Leute, die Menschen als Grundübel der Klimaproblematik oder als menschliche Tiere sehen, noch so viel argumentieren und lamentieren. Laut biblischem Schöpfungsbericht ist der Mensch die sprichwörtliche Krone der Schöpfung. Punkt. Erst nach der Schaffung des Menschen, die übrigens im Gegensatz zur Erschaffung der Tiere und der Pflanzen ausführlich beschrieben wird, steht in der Bibel, siehe, es war sehr gut. Die Schöpfung und damit Gott als Schöpfer ist messbar. Jetzt kommt der zweite Punkt, die Prüfbarkeit. Neben der Messbarkeit gibt es im Qualitätsmanagement noch eine weitere wichtige Säule, die Prüfbarkeit. Nur was man messen kann, kann man auch prüfen. Nur dann ist es verifizierbar, nachvollziehbar. Und hier kommt mir die Jahreslosung von 2025 sehr gelegen. Prüft alles und das Gute behaltet. Ein wunderbarer Spruch für einen Qualitätsmanager. Ne? Halleluja. Hängt bei mir auch im Büro. Und was kann man in der Gemeinde messen und prüfen? Ich habe hier einen kurzen Bibeltext, an dem zwei Perspektiven deutlich werden. Bitte mal die Folie. Römer 10, Vers 10 steht, denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Mund bekennt, wird selig. Beides ist prüfbar. Ob ich mit dem Herzen glaube, kann ich nur bei mir selber prüfen, aber prüfen kann ich es. Tief in meinem Herzen weiß ich ganz genau, ob ich das, was ich in der Bibel lese oder was ich mit dem Mund ausspreche, auch wirklich so meine und darauf vertraue. Und Gott, der mein Herz sieht, der weiß das auch ganz genau. Es geht mir dabei nicht um die Glaubensgeschwister, denen gerade aufgrund eines Schicksalsschlages der Boden unter den Glaubensfüßen wegzubrechen droht und die sich fragen, ob Gott im Moment dieses riesengroßen Schmerzes auch wirklich existiert. Einfach weil sie ihn aktuell nicht spüren und nicht verstehen können. Es geht mir um Menschen, die wissen, dass sie eine religiöse Fassade aufbauen, dahinter aber gähnende Leere ist. Mit dem Mund bekennen, das können auch andere prüfen. Das können liebe Geschwister in der Gemeinde sein, die sich mit mir freuen über den gemeinsamen Glauben, zum Beispiel beim Zeugnis geben oder in der Taufe. Das können aber auch Leute sein, die sich ärgern über mein Bekenntnis, weil es vielleicht unbewusst ihre Lebenswelt in Frage stellt. In beiden Fällen bekomme ich dazu in der Regel eine klare Rückmeldung. Qualitätsmanagement. Ein weiteres Prüfmittel für den Glauben habe ich im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22 gefunden. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld und Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz auch nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. Menschen um uns herum beobachten uns als Gemeinde. Ob wir wollen oder nicht, wir stehen unter Beobachtung. Das kann anstrengend sein, denn wir wollen natürlich ein gutes, einladendes Bild abgeben, ein lebendiger Brief Christi sein. Und dann hauen wir wieder mal daneben. Wir sind unhöflich, wir schneiden dem Nachbarn vor dem Gemeindehaus die Vorfahrt, weil wir spät dran sind, oder wir wimmeln die unbequeme Frau ab, die verstohlen oder vielleicht sogar ganz vereinnahmend an der Eingangstür steht und beobachtet werden will. Und der will Christ sein? Wir schaffen es nicht, immer ganz bewusst richtig christlich zu handeln. Selbst wenn wir es versuchen, die Leute nehmen uns das nicht ab. Wir haben eine Fassade. Aber die Leute bekommen einen Eindruck, wie wir es wirklich meinen. Sie bekommen den Eindruck, wenn sie uns in scheinbar unbeobachteten Momenten oder über einen längeren Zeitraum beobachten. Nicht an dem, was wir sagen, sondern an dem, was wir sind. An unseren Früchten werden wir als Christen erkannt. An dem, was wir bewirken. Glaube ist kein inneres Gefühl, mit dem ich mir die Umstände schönrede, damit es mir im Leben irgendwie ein bisschen besser geht. Glaube schafft messbare, nachprüfbare Fakten. Und der Heilige Geist gibt die Kraft dazu. Der dritte Punkt ist der Faktencheck. Wir merken, sowohl vor der Messbarkeit als auch vor der Prüfbarkeit im Glauben müssen wir als Christen keine Angst haben. Mit der Bibel haben wir ein ausgesprochen gutes Qualitätshandbuch. Mit Gott als Qualitätsmanager, mit Jesus als Qualitätsmanagementbeauftragtem für diese Welt und mit dem Heiligen Geist als Auditor. Doch was, wenn das alles nur ein Fake ist? Wenn das alles gar nicht stimmt? Vor einigen Jahren war ich als Helfer beim Bundesjugendtreffen, damals noch in Elspe dabei. Und wer die Karl-May-Festspiele in Elspe kennt, der weiß, dass das Thema damals 100% echt eine Herausforderung ist auf einem Festivalgelände, das nur aus Kulissen und Attrappen besteht. Noch herausfordernder und erschütternder war auf dem Bujo eine Predigt von Peter Strauch, unserem damaligen Präses. Er berichtete darin von einem Mann, der zu ihm in die Seelsorge kam und erzählte, dass sein ganzes bisheriges Gemeindeleben eine einzige Lüge war. Er hatte eine klassische FEG-Karriere durchlaufen mit Kindergottesdienst, Jungschar, Jugendkreis, Gemeindeaktivitäten, Mitgliedschaft und sogar Dienst in der Gemeindeleitung. Und das alles, obwohl er noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hatte. Und bitter für den Mann selbst war auch, dass es niemandem aufgefallen war. Niemand in der Gemeinde hatte nachgefragt. Matthäus 7, Verse 22 bis 23. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr, die ihr das Gesetz übertretet. Danke. Qualitätsmanager sind für manche Menschen auch im geistlichen Bereich wie Spielverderber. Nämlich für diejenigen, die gesetzte Standards nicht akzeptieren und lieber ihr eigenes Süppchen kochen wollen. Sie werden damit nicht durchkommen und beim nächsten Audit werden sie durchfallen. Vorhin habe ich auch schon einige weitere Sätze gesagt, die gegebenenfalls dem einen oder anderen hier Probleme bereiten. Ich wiederhole sie nochmal. Tief in meinem Herzen weiß ich ganz genau, ob ich das, was ich in der Bibel lese oder mit dem Mund ausspreche, auch wirklich so meine und glaube Und Gott, der in mein Herz sieht, weiß das auch genau. Es geht dabei nicht um die Glaubensgeschwister, denen gerade aufgrund eines Schicksalsschlages der Boden unter den Glaubensfüßen wegzubrechen droht und die fragen, ob Gott im Moment dieses riesengroßen Schmerzes auch wirklich existiert. Einfach, weil sie ihn aktuell nicht spüren oder nicht verstehen. Es geht mir um Menschen, die wissen, dass sie eine religiöse Fassade aufbauen, dahinter aber gähnende Leere ist. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, egal ob als Bruder oder Schwester, inmitten eines Schicksalsschlages oder als jemand, der eine religiöse Fassade aufgebaut hat, hinter die niemand schauen darf, damit man nicht die gähnende Leere sieht, bring deine Nöte, deine Zweifel oder auch deinen Unglauben vor Gott. Trau dich, das anzusprechen. Sprich mich oder Heike von der Gottesdienstleitung, unsere Gemeindeleitung nach dem Gottesdienst an oder sprich mit einem Freund oder mit unserem Pastor. Alexander ist heute Nachmittag wieder da, der ist beim BU-Wochenende. Sprich jemanden an. Sprich deine Nöte aus vor Gott und vor Menschen und geh damit nicht mit schwerem Herzen wieder nach Hause und grüble weiter. Nochmal. Gott ist der himmlische Qualitätsmanager. Er hat die Standards gesetzt. Er hat sie gesetzt, die Standards, die wir in der Bibel ganz klar nachlesen können. Er ist der Schöpfer. Er ist der Chef. Und er sagt, wie das Spiel läuft. Aber Gott ist nicht der Spielverderber. Gott, der Schöpfer und Liebhaber des Lebens, möchte, dass wir Menschen Gemeinschaft mit ihm haben und dass wir nach Hause kommen, zu ihm in den Himmel. 4. Mose 14, Vers 18 steht, der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetat und Übertretung. Aber er lässt niemanden ungestraft, sondern sucht heim die Missetat der Väter an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. Bis ins dritte und vierte Glied. Eine klare Ansage, danach ist der Fluch zu Ende. Jesaja 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Und in Römer 10, Vers 10 haben wir gerade schon mal gelesen, nochmal, wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Die Bibel ist klar in ihren Aussagen und sie hält jedem Faktencheck stand. Nächster. Ja, ich habe es mal genannt, Faktencheck Plus. Der Abschluss für mich und für uns heute. Übrigens, der allerletzte Faktencheck kommt noch. Nach dem Ende unseres irdischen Lebens werden wir wissen, ob Jesus wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wenn wir tot sind, werden wir erleben, ob das, was in der Kirche behauptet wird, nämlich, dass wir nach dieser Erdenleid ewiges Leben und ewige Freude haben, ob das nur Opium für das Volk, also eine billige Vertröstung war, wie Karl Marx das behauptet hat, oder ob das, was unser auferstandener Herr Jesus Christus versprochen hat, nämlich, dass wir nach unserem Tod bei ihm und beim Vater im Himmel dabei sind, ob das wirklich stimmt. Wie war das nochmal mit dem objektiven Nachweis und dem geeigneten Mittel? Wir werden sehen. Amen. Ich lade euch ein, dass wir einen kleinen Moment der Stille haben. Jeder kann für sich nochmal nachdenken, überprüfen, ob er, wie es mit seinem Glauben steht. Und dann bringt es vor Gott. Und ihr, die ihr im Glauben steht und euch freut über Jesus und ob ihr euch freut auf die Zukunft im Himmel, dankt dem Vater im Himmel dafür. Und dann lade ich ein, dass wir noch einmal gemeinsam beten, dass wir das auch laut aussprechen in der Gebetsgemeinschaft. Ich mache dann von hier vorne Schluss. Ich beginne die Gebetsgemeinschaft und ich ende auch. Aber jetzt erstmal Stille. Lieber Vater im Himmel, du hast die Welt geschaffen, den Himmel und die Erde. Du hast die Naturgesetze geschaffen. Du hast uns Menschen geschaffen. Und das ist so faszinierend. So vieles greift ineinander. Das kann kein Zufall sein. Sowas funktioniert nicht als Zufall. Danke, Vater im Himmel, dass du da bist, dass du der himmlische Qualitätsmanager bist. Und danke, dass du uns Menschen geschaffen hast. Und dann hast du gesagt, siehe, es war sehr gut. Wir Menschen sind sehr gut. Und du sprichst immer wieder in unser Herz hinein. Und wir dürfen zu dir kommen. Danke, dass wir in deiner Hand geborgen sind. Amen. Ja, zum abschließenden Segen bitte ich euch aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Gott segne euch. Ich wünsche uns gemeinsam einen guten weiteren Sonntag.